Liebe Geschwister, wir haben ja das Pfingstfest vor uns und durften ja lernen. Es ist die zweite Festgruppe der jährlichen Feste in Israel nach dem Gesetz. 7 mal 7 Tage nach Passa ist dann der 50. Tag, das Fest der Sabbate. Leider haben die Elberfelder wiedergegeben das Wochenfest. Das sagt uns ja gar nicht viel. In der Schweiz und in Deutschland feiert man jede Woche genug Feste, Wochenfeste. Also, das Fest der Sabbate. Und wie wir schon im Gebet gehört haben, geht es ja darum, dass wir durch die Gnade Gottes schon in Christo gekreuzigt, gestorben, begraben und wir mitgekreuzigt, mitgestorben, mitbegraben nach dem alten Menschen, mit ihm durch die Auferstehung, Lebendigmachung und Auferweckung eingegangen sind in die große Sabbatruhe Gottes. Pfingsten ist ein Verlegenheitsausdruck in der deutschen Sprache, kommt aus dem griechischen Pentekoste, das heißt einfach der 50. Pentekoste, der 50. Tag, das würde schon mehr sagen. Und ist dann zu Pfingsten geworden, was jedermann gar nicht sagt. Ne? Also etwas, irgendetwas. Und nun dürfen wir ja, wenn wir Pfingsten hören, dann denkt man an das wunderbare Geschehen in Jerusalem. Nicht am Pfingsten, sondern am Fest der Sabbate. Wollen wir uns doch mal belehren lassen, am Fest der Sabbate. Und zwar fallen eben, weil auch das Pfingstfest genau nach Stellung von Sonne und Mond abhängig ist, müsste sich auch das noch entsprechend verschieben. Die christlichen geschäftlich betätigten Festmacher, nicht? Die haben es dann hier einfach gemacht, Pfingsten ist ja dann Fest. Nicht? Stimmt aber nicht mit den eigentlichen Ordnungen Gottes überein. Ja, nur. Und so dürfen wir heute aber uns mit dem Wunderbarsten, was Gott bereitet hat, allein durch den Tod und das Begräbnis und die Auferstehung und Lebendigmachung Jesu Christi, möglich gemacht hat, erstens, dass der Heilige Geist mitten hinein leuchten, treten und sich hinein versenken kann, mitten in die Finsternis und mitten in das Herz eines Sünders. Das ist dem Gesetz unmöglich. Unmöglich. Und was es unseren Herrn gekostet hat, das dem Gesetz Unmögliche. Und wenn wir nur aufzählen müssten, was dem Gesetz alles unmöglich ist, was unser Gott dann alles möglich gemacht hat, das wäre einmal ein ganzer Bibelkurs. Brauchte das. So, ja, hoffnungslos sind die Dinge leider nach dem Buchstaben des Gesetzes. Entsprechend wunderbar und wunderbarer und herrlicher. Das, was Gott dann eben an dem Gesetz Unmöglichen aufs Anbetungswürdigste möglich gemacht hat. Wenn wir nun es wagen dürfen und in und unter der Gnade Gottes die Vollmacht dazu haben sogar, nämlich uns die Wunder des Heiligen Geistes selbst aufzeigen zu lassen, durch diesen Geist selbst, dann gilt hier in besonderer Weise, dass es sich hier um die herrlichsten Höhen und Tiefen Gottes handelt. Was kein Auge gesehen, kein Ohr gehört, in keines Menschen Herz gekommen ist, hat Gott uns bereitet, genau durch diesen Geist, den Heiligen Geist. Und der Heilige Geist konnte auch erst dann in die Schöpfung Gottes hinein ausgegossen werden und wirksam werden, nachdem der Sohn Gottes, voll Heiligen Geistes, nicht nur auferstanden und wieder lebendig gemacht worden ist, sondern erst nachdem er zum Vater zurückgekehrt ist. Es ist gut für euch, sagt er den Jüngern, dass ich von euch weggehe, zurückkehre zum Vater, auf dass der Heilige Geist, der Tröster, kommen kann. Also ganz klar. Das heißt, der auferstandene Herr bedurfte der Begrüßung des Vaters und der Versiegelung des Vaters in der Herrlichkeit, dass jetzt alles aufgrund von Golgatha, Tod und Auferstehung, Lebendigmachung, alles vollkommen geschehen ist, was eine Rechtsgrundlage für Gott bedeutet, eine verlorene, dem Fluch der Verdammnis verfallene Schöpfung, ohne jeden Widerspruch, völlig zu erneuern, etwas ganz Neues zu machen, und zwar nicht nur so, dass Gott anstelle der alten Schöpfung, der Finsternis und des Todes, eine Schöpfung des Lichtes und des Lebens neu hinsetzt, sondern durch diesen Opfergang Gottes in Christo hat Gott das Unmögliche möglich gemacht, aus dem Tode heraus Leben zu zeugen, den Tod in Leben zu verwandeln. Oder Heller pflegt ja zu sagen, den Sheol als Mutterschoß, zum Mutterschoß gemacht, denn er hat die Wehen des Todes aufgelöst, da unten nicht. Nicht nur die Schlüssel des Todes und des Hades empfangen, nicht rechtsgültig aus der Hand Satans, der die Dinge vorher innehatte, sondern aus dem Tode Leben zu zeugen, aus der Finsternis Licht leuchten zu lassen und die Sünde zu verwandeln in Heiligkeit. So etwas. Dem Gesetz unmöglich und auch vor uns, unserer frommen Vorstellung auch unmöglich. Ja. So herrlich. Der Heilige Geist. Ich werde eben erinnert, als ich Neuling war im Glauben, etwa so mit 20 Jahren, und dann ich in den Bibelstunden oder beim Lesen der Bibel vom Heiligen Geist hörte oder las, nicht? Da ist mir immer etwas unheimlich geworden. Wisst ihr warum? Weil ich meine Unheiligkeit so gut kannte, nicht? Und dann auf einmal der Heilige Geist, au, 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 und ich, wie passt das zusammen, nicht? Na ja, als Säugling, nicht? Nun dürfen wir uns gerade am Anfang von diesem Tröster trösten lassen, indem wir das einmalige Wort in Römer 8 wieder aufschlagen und noch einmal lesen. Römer 8, Vers 26. Desgleichen aber nimmt auch der Geist sich unserer Schwachheit an. Denn wir wissen nicht, was wir bitten sollen, wie sich's gebührt. Aber der Geist selbst verwendet sich für uns in unaussprechlichen Seufzern. Wir merken jetzt schon, also dieser Heilige Geist ist genau das Gegenteil von dem, was ich damals meinte. Ich müsse mich vor ihm verbergen und fürchten und große Distanz beziehen. Nicht? Genau das Gegenteil. Aber alles das ist eben dem Geiste erst möglich aufgrund von Golgatha. Tod und Auferstehung. Und Rückkehr des Sohnes zum Vater. Denn der Geist selbst verwendet sich für uns in unaussprechlichen Seufzern. Das kann aber auch nur ein Paulus sagen. Warum? Er war ja entrückt bis ins Originalparadies, welches nicht von dieser Schöpfung ist, sondern dort, wo Gott zu Hause ist, in seiner Unendlichkeit. Und was er hörte und sah, da sagt er, das kann man nicht mit menschlichen Worten ausdrücken, geschweige denn schreiben, überhaupt hier in dieser Welt wiedergeben. Was er hörte und sah, er war im Paradiese, im dritten Himmel. Johannes war am Thron Gottes, das ist der zweite Himmel. Unsere Sternenwelt und dieser Weltraum ist der erste Himmel. So wie wir Vorhof, Heiligtum und Allerheiligstes haben. Abbilder der Ordnungen der Himmel. Nun, hier noch weiter. Denn der Geist selbst verwendet sich für uns in unaussprechlichen Seufzern, der aber die Herzen erforscht. Eben gerade dieser Geist, der sich unserer Schwachheit annimmt. Genau, was uns Mühe macht, was uns Not macht, was uns beängstigen kann, erforscht er und verwendet sich vor Gott. Der aber die Herzen erforscht. Also bitte, wir brauchen auch keinen Augenblick mehr zu fürchten, wenn wir wahrnehmen oder zur Kenntnis nehmen nur, dass Gott unsere Herzen erforscht und wir wissen, wie es da gelegentlich drin aussieht, nicht? Oder in unseren Gedankengängen. Brauchen wir keinen Moment mehr, irgend uns zu fürchten, Beklemmung zu bekommen oder das etwas. Dass wir alle diese Dinge benutzen dürfen, um uns selbst zu demütigen und vor dem Herrn zu demütigen, ist ja ein Schlüssel dafür, dass der Geist völlig dann uns trösten und erquicken und erfreuen kann. Denn er verwendet sich für Heilige gottgemäß. Soweit, das ist ein Geschenk unseres himmlischen Vaters, denn was wir gesungen haben noch, Vers 16 im gleichen Kapitel, der Geist selbst zeugt mit unserem Geiste, dass wir Kinder Gottes sind. Wenn aber Kinder, so auch Erben. Erben Gottes und Miterben Christi, da wir ja mitleiden, auf dass wir auch mitverherrlicht werden. Dann denken wir an die erste Stelle, wo der Geist Gottes erscheint. Eine erste Schöpfung, erste Himmel und erste Erde sind in einer riesen kosmischen Katastrophe untergegangen. So schreibt Petrus. Im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde, den Anfang und die Vollendung der Himmel und den Anfang und die Vollendung der Erde ist im Hebräischen ersichtlich. Und sofort, und die Erde war wüst und leer. Dazwischen fand die erste Weltkatastrophe statt. Erste Himmel und eine erste Erde sind in einer ersten Wasserkatastrophe untergegangen, auch unsere Erde. Und dann lesen wir, und jetzt wieder dieser Tröster nicht. Nur, und der Geist Gottes schwebte, brütend, Impulse gebend, fluoreszierend, oder wie die Dinge alle heißen mögen, ja, zeugend sogar, der Geist Gottes schwebte über den Wassern. Und zwar brütend, vibrierend, Impulse gebend. Und wir werden ja sehen, dass der Heilige Geist auch sich auch dargestellt wird als Stein, also im besten Sinn des Wortes, und das wunderbare, einfache Naturgesetz, eine Wasserflasche, ich lasse ein Steinchen fallen, was passiert? Ne? Man kann es besser zeigen als erklären. Nicht? Da gibt das fallende Steinchen einen Impuls auf die Wasserfläche. Was entstehen jetzt? Jetzt entstehen Wellen, und zwar genau kreisförmige Wellen und Schwingungen. Und das wissen wir heute, dass alles, was in dieser Schöpfung entsteht, beruht auf diesen elektromagnetischen Wellen und Schwingungen. Wellenlängen kennen wir ja, ne? Und Schwingungszahlen auch. Dann haben wir ja gelernt, je nachdem Wellenlängen und Schwingungszahlen vorhanden sind, sieht unser Auge die Farben und die Gegenstände oder hört unser Ohr die Worte oder die Musik oder irgendetwas. Und so weiter und so weiter. Also, und der Geist Gottes gibt Impulse auf diese wieder zur Ruhe gekommene Wassermasse. Denn Petrus schreibt ja an dieser Stelle, aus Wasser und durch Wasser hat Gott den Kosmos, das Weltall erschaffen. Und eine erste Schöpfung, erste Himmel und erste Erde, sind in einer Wasserkatastrophe von gewaltigstem Umfang untergegangen. Und jetzt richtet der Geist Gottes unseren Blick nur auf die Erde. Die war schon da, mit untergegangen, aber noch keine Menschen da. Weil jetzt erst der Mensch in Erscheinung tritt, in der gegenwärtigen Schöpfung, auf unserer gegenwärtigen Erde. Der Geist Gottes, die ersten Impulse gebend, brütend, vibrierend über dieser Gerichtswassermasse. Und dann haben wir das erste Wort in unserer Bibel, und dann schlagen wir gleich das letzte Wort auf, der ich aus dem Anfang heraus das Ende verkünde. Da brauchen wir uns nicht lange aufzuhalten, aber ist wunderbar. Das ist jetzt die göttliche, wunderbare Endlösung seiner Liebe, seiner Barmherzigkeit für eine ganze verlorene Schöpfung. Wenn wir im Vers 17, Offenbarung 22 lesen dürfen, und der Geist und die Braut sagen, komm. Und wer es hört, spreche, komm. Und wen da dürstet, der komme. Wer da will, nehme das Wasser des Lebens umsonst. Da haben wir den Geist und jetzt nicht eine Wasserkatastrophe vor uns, sondern das Wasser des Lebens. Dieses Wasser des Lebens wird jetzt hier, wieder aufgrund von Golgatha, durch diesen Geist angeboten für alle, die Durst haben. Nicht? Wen da dürstet, nicht? Und alle, die Durst haben und gern trinken möchten, dürfen die jetzt kommen? Ja, die sind eingeladen ohne jede Bedingung. Nein, jetzt muss ich mich sofort korrigieren. Wer weiß, wie muss ich mich korrigieren, Daniel? Ich habe voreilig gesagt, ohne jede Bedingung. Bitte?
Die Bedingung ist, dass ich Durst habe.
Also Vorbedingung, dass ich Durst habe und gern trinken möchte. Ja. Haben die im Feuergericht Durst? Kennen wir einen reichen Mann, der schon lange Durst hat und trinken möchte? Und dem wird gesagt, weil noch unter Gesetz, nicht? Unmöglich, nicht? Ein herüber und hinüber. Das ist dem Gesetz unmöglich, nicht? Bitte, haben wir es erkannt, nicht? Und jetzt auch das dem Gesetz damals unmögliche, nicht? Dass ein herüber von der Herrlichkeit Gottes ins Gericht, nicht? Und aus dem Gericht heraus zu Gott hinüber, nicht? Das ist dem Gesetz unmöglich. Ist jetzt möglich? Ganz wunderbar. Ausgerechnet das Allerheiligste, was es gibt vor Gott, der Heilige Geist, ist es, der ausgegossen wird in was für ein Herz? Ne? Ah. Ottern gezüchtet und Schlangen gewimmelt. Bitte, so ist es. Ne? Und verwandelt das. Ja. Bringt das alles, löst das alles auf. Ja. Also, die Bedingung, die ich jetzt meine, die ja steht ja gerade da. Also, der reiche Mann hat Durst und möchte schon lang trinken. Dann wurde ihm gesagt, unmöglich. Und jetzt hört er, wer da Durst hat und trinken möchte, der darf kommen. Und wer es hört, er dürfe kommen, jetzt hat der eine Bedingung zu erfüllen, der spreche seinerseits, komm. Ja, zu wem denn? Wir bleiben beim reichen Mann, der hat ja noch 5 Brüder, nicht? Für die hat er ja im Gericht seinerseits schon Fürbitte getan, nicht? Nicht, dass die auch noch an den Ort kommen, nicht? Ja. Und dann heißt es, sie haben Mose und die Propheten, nicht? Oder ja, lass einen Toten auferstehen, dass sie dann glauben, nicht? Dann sagt der Herr, sie haben Mose und die Propheten. Wenn sie denen nicht glauben, werden sie auch nicht glauben, wenn ein Toter, einer aus dem Tode aufersteht. Bitte, die Beweise haben wir ja nicht. Also, wer es hört, der spreche, komm. Zu wem? Ja. Zu seinem Hintermann, nicht? Der auch Durst hat. Du darfst auch kommen. Aber du darfst erst auch wann kommen? Wenn du deinem Hintermann weitergegeben hast, du darfst auch kommen. Und der Dritte darf erst wann kommen? Nicht? Da haben wir die geistliche Kettenreaktion der Treue, Liebe und Barmherzigkeit unseres Gottes bis zuletzt. Ja. Also, und der Geist, haben wir eben wieder neu lernen dürfen, ist etwas vom zartesten, feinsten, das unser Gott zu vergeben hat. Ohne Zweifel ist auch die Braut von ähnlichem Charakter. Zart und fein und wunderbar. Nicht? Ja. Und ausgerechnet der Geist, das ist der Herr. Der Herr, der Geist. Und die Braut. Ja. Also sind die in Liebe verbunden, die zwei. Der Herr und die Braut, bitte. Und in was für einer Liebe. So. Und die sprechen jetzt, die laden ein. So, bitte. Der Geist. Wie heißt die Frucht des Geistes? Schlagen wir auch auf Galater 5. Galater 5. Die Frucht des Geistes aber, Gegensatz zu allem Negativen, ist Liebe, Freude, Friede. Die ersten drei. Langmut, Freundlichkeit, Gütigkeit. Die zweiten drei. Treue oder Glauben, Sanftmut und Enthaltsamkeit. Die dritten drei. Also eine neunfache Frucht des Geistes. Was finden wir also bei der Frucht des Geistes? Auch nur andeutungsweise an Gericht oder an Strafe oder an Zorn oder an ihr wisst schon, was wir meinen, nicht? Auch nicht die geringste Andeutung. Sondern nur genau das. Der Geist mit unaussprechlichen Seufzern befasst sich ausgerechnet mit unseren Schwachheiten, die uns so Mühe machen, die uns untröstlich belasten können. Die Frucht des Geistes. Dann haben wir an zweiterster Stelle eine Taube. Und zwar bei Noah. Bei Noah. Und Noah heißt auf Deutsch? So. Wo sind die Hebräer? Ruhe. 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 Und die Taube. Noah stellt Gott dar, der schon vor Grundlegung der Welt in seine Ruhe eingegangen ist. Und hat aus dieser seiner Gottesruhe heraus, weil er für alles und trotz allem schon die Herrlichkeit gesichert hat, vor Grundlegung der Welt. Und erst als er sich in jene Endherrlichkeit, wo eine ganze verlorene Schöpfung in die Ruhe Gottes eingegangen sein wird, sich schon dahin versetzt hat, mit Christus im Heiligen Geist. Aus dieser Ruhe heraus hat er dann die Schöpfung geschaffen und genehmigt alles Böse, was da kommt, und alle furchtbaren Gerichte genehmigt. So. Und ist in keiner Weise aus seiner Gottesruhe heraus zu manövrieren. Wäre es gut, wenn wir uns auch üben würden, in dieser Hinsicht etwas bewährter vor dem Herrn erfunden zu werden. Ja. Befleißiget euch, in seine Ruhe einzugehen. Ja. Die Taube, da wissen wir ja, zuerst ließ ja Gott den Raben aus. Der Rabe, der eben auch Unreines frisst und sogar Kadaverstücke, der kehrt nicht zurück. Wir wissen, was da für ein Geist gemeint ist. Und dann lässt ja Gott die Taube aus. Aus der Arche, und dann heißt es so schön, und den Raben lässt er aus der Arche wegfliegen. Und die Taube lässt er aus sich heraus wegfliegen. So heißt es, ganz klar im Hebräischen. Ist das ein Unterschied? Sie findet keinen Ruheplatz für die Sohle ihres Fußes, also nicht mal für ihren Fuß, sondern nicht mal ein Berührungspunkt. Ne? Das heißt, da fand der Heilige Geist noch keinen Berührungspunkt. Es war noch nicht so weit. Ne? Sie kehrt zurück und dann nimmt er sie hinein in sich zurück, woher sie kam. Ne? Der Geist geht ja aus Gott, vom Herrn. 7 Tage wartet er und lässt die Taube wieder aus. Sie kommt zur Abendzeit zurück mit einem abgebrochenen Olivenblatt. Das heißt, aha, jetzt ist etwas sichtbar geworden. Das heißt, jetzt hat sie ein Zeichen, dass das Neue bereits in Sicht getreten ist. Nochmal 7 Tage. Die Taube fliegt aus und kehrt nicht wieder. Das heißt, als Jesus gekommen war, in der Kraft des Heiligen Geistes, hatte er keinen Ort, wo er sein Haupt hinlegte. Durch die Taube der Heilige Geist noch empfindlicher, noch wunderbarer, keinen Kontakt hier. Wisstet ihr nichts, muss er den Jüngern sagen, wes Geisteskinder ihr seid nicht. Wenn sie noch Feuer vom Himmel fallen lassen wollen, über die, die sie nicht aufgenommen haben. Dann vergehen 7 Gotteszeiten, sie kommt, und ein abgebrochenes Olivenblatt. Das ist der Anbruch bei Pfingsten in Jerusalem. Das ist ein Anbruch nur. Ein Abbruch, ein Teil. Nicht darf Petrus sagen, jetzt ist erfüllt, was der Prophet geweissagt hat, ich werde meinen Geist ausgießen auf alles Fleisch, sondern nur von meinem Geist. Das ist nur ein Olivenblatt. Ein kleines Zeichen dafür. Die Zustände im 1000-jährigen Reich sind schon mehr. Da ist der Heilige Geist ausgegossen über alles Fleisch, aber es ist über alles Fleisch ausgegossen und nicht innewohnend wie bei uns. Nur diejenigen, die im 1000-jährigen Reich herrschen, bei denen ist der Heilige Geist innewohnend. Also bei den 12 Aposteln, bei den 70 Aposteln und bei all den Heiligen, die in Christo sind und mitherrschen. Während denn wir, und das 3. Mal, heißt, der Geist Gottes wird ausgegossen, jetzt nicht über alles Fleisch, sondern einfach entlassen, und jetzt kehrt er nicht mehr zurück, das heißt, jetzt tröstet er alle Trauernden. Alle Trauernden. Das ist ja der 7. und letzte, das 7. und letzte Licht am goldenen Leuchter der Darstellung des Heiligen Geistes. Nicht? Die beiden äußersten Lichter, eines heißt die Erkenntnis des Herrn und das andere und die Furcht des Herrn. Nicht? Demut und Erkenntnis, die halten sich die Waage nicht. Hohe Erkenntnis ist nur tragbar mit dem Gegengewicht der Demut, so dass es bleibt. Und die Auswirkung dieser beiden Geister, ganz wunderbar. Sechstens, auszurufen den Tag der Rache unseres Gottes, der jetzt dann, wer weiß wie bald, durchgeführt wird. Und der Geist zu trösten alle Trauernden. Das ist die siebte und letzte Funktion des Heiligen Geistes. So, sind wir da auch getröstet? Bitte, der Tag der Rache. Den kann man nur verstehen und mit der Liebe Gottes in Verbindung sehen. Oder von der Liebe Gottes sogar getragen sehen und geheiligt sehen, den Tag der Rache nicht. Durch die Erkenntnis Gottes, seiner selbst. Und der Geist der Demut und der Furcht des Herrn ist es, der einmal alle Trauernden trösten wird, der Geist. Das lesen wir in das eine Jahr in Jesaja 11 und das andere in Jesaja 61. Immer dieser wunderbare Geist, der ruht auf dem Sohne und jetzt auch auf uns. Also die Taube, und dann denken wir an die Taufe Jesu. Er steigt aus dem Jordan herauf, dem Todesstrom, und jetzt erscheint der Heilige Geist in Gestalt einer Taube. Und blieb auf ihm ruhend. Das heißt, er selber war ja in sich den Geist der Heiligkeit, Römer 1, und wurde jetzt noch durch den Heiligen Geist versiegelt, bestätigt. So, das ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Die Taube, und entsprechend haben wir im Psalm 55, Vers 6, oh, dass ich Flügel der Taube hätte. Ein Stoßseufzer Davids. Oh, dass ich Flügel der Taube hätte. Dann würde ich hinfliegen und ruhen. Sind wir gleich weit. Das wunderbare Wort im Psalm 55, Vers 6. Dann gibt es in Psalm 56 in der Überschrift. Die Taube, heißt die Überschrift dieses Psalmes, 56, die Taube der fernen Terebinten. Was heißt das? Wir lesen von Terebinten der Gerechtigkeit. Ja. Warum ruhte unser aller Vater Abraham, später Abraham, unter einer Terebinte, ne? Zu Mamre? Ne? Warum? Er war von Gott selbst gerechtfertigt worden, Gerechtigkeit geworden, allein durch den Glauben. Und vom Engel des Herrn wurde er aufgrund seines Werkes, als er Isaak opferte, gerechtfertigt. Also Terebinte. Also, die Taube der fernen Terebinten. Das heißt, der Geist, der uns noch die fernsten Herrlichkeiten und Tröstungen Gottes kundtut. Psalm 56, Psalm 68, Vers 13. Ist die Rede von den Flügeln einer Taube mit Silber und grün-gelbem Golde überzogen. Ja. Grün, die Farbe der Lebendigmachung, der Auferstehung, neuen Lebens. Gelb des Geistes und Gold, wissen wir sowieso. Ja. Die Flügel einer Taube. Da stand der Gegensatz zu den beiden Flügeln des großen Adlers. Der Gegensatz. Die Taube. Wenn wir im Hohen Lied wiederholt lesen dürfen, deine Augen sind wie Tauben an Wasserbächen. Was hat unser Gotteswort für eine wunderbar feinst gewählte Sprache. Ja. Bedient sich ja menschlicher Worte. Nicht? Und wir haben die in der Regel leider die Gottesworte erst in einer Übersetzung. Nicht im Hebräischen und nicht im Griechischen. Und ist in unseren Übersetzungen schon so wunderbar. Also, deine Augen sind wie Tauben an Wasserbächen. Was sagt Jesus vom Auge? Das Auge ist das Licht des Leibes. Und wenn das Auge hell ist, klar, dann ist der ganze Leib Licht. Und wenn das Auge trübe ist, dann ist der ganze Leib trübe. Finsternis, sagt er. Also, deine Augen sind Tauben. Das heißt, ja, klar. Und uns zum Trost erinnern wir uns an die wunderbare Christus-Darstellung seiner verborgenen Herrlichkeit in Hiob 29. Da sagt Hiob, Auge war ich dem Blinden. Auge war ich dem Blinden. Hiob. Das heißt, wenn er einen Blinden gesehen hatte, sich herantasten, ging er auf ihn zu, wo willst du hin? Nimmt ihn an den Arm, nicht? Führt ihn sicher ans Ziel. Als Mensch, so. Aber Christus hat vielen Blinden die Augen, das Augenlicht geschenkt. Das ist wunderbar. Ne? Und das glaubt man ja fast nicht. Ne? So. Macht Gott auch heute noch. Aber Auge war ich dem Blinden. Auge war ich. Das heißt, dann ist Christus mein Auge. Sehe ich dann ganz klar. Genauso klar, wie Gott die Dinge sieht. Bitte? Ja? Gar ohne Zweifel? Bitte nehmen wir einmal das Wort. Das ist eine praktische Verheißung, die dürfen wir einfach dankbar nehmen. Christus, Auge war ich dem Blinden. Aber soweit wir natürlich noch sehen sind, meine noch, das sehe ich klar und dort sehe ich klar und dort und so weiter. In dem Maße, ja, ist es der Heilige Geist, der sagt ja, solange du selber noch klar siehst, habe ich ja nichts zu tun. Jesus geht so weit, dass er seinen Gegnern sagt, wenn ihr sprechen würdet, natürlich mit aufrichtigem Herzen, wir sind blind für Gott und die göttlichen Herrlichkeiten. Wenn ihr sprechen würdet, wir sind blind, dann hättet ihr keine Sünde. Ja, so etwa. Ist das nicht einfach, sündlos zu werden? Herr, ich bin blind. Antwort, und ich bin dein Auge. Genügt dir das? Genügt dir das? Genügt uns das? Scheint es noch ein bisschen. Aber wir sind noch so hellsichtige Fromme, nicht wahr? Ja. Auge war ich dem Blinden, genügt. Wir haben ja Jona noch beachtet und haben gelernt. Jona heißt Taube im Hebräischen. Jona. Und haben festgestellt, dieser sonderbare Prophet oder Gerichtsankündiger, ja, der genau das Gegenteil machte, was Gott ihm gesagt hatte, ja, Taube, Jona, stimmt. Seid klug wie die Schlangen und ohne falsch wie die Tauben. Jona, der trug das Herz auf der Zunge. Auch Gott gegenüber, Jona, zürnst du mit Recht? Jawohl, mit Recht zürne ich, bis zum Tode. So, ich habe ja gewusst, dass du gnädig und barmherzig bist und des Übels dich gereuen lässt. Da kann ich lang verkündigen, noch 40 Tage und Ninive ist umgekehrt, dem Gericht verfallen. Wenn die Buße tun, dann übst du wieder Barmherzigkeit und ich stehe blamiert da, nicht? Also ich habe es ja gewusst, deshalb bin ich gleich weg nach Tarsis, die Gegenrichtung geflohen. Also, ohne falsch wie die Tauben. Dem Aufrichtigen, der kann jetzt wirklich sagen, wenn einer sagt, wie es ihm zumut ist, na, ohne Schminke oder so, das etwas, nicht? Dann ist er auch ein Jona, eine Taube. Ja. Und dann lässt Gott mit sich reden. Der hat ja prompt gesagt, wie es ihm ums Herz war und was er in seiner Torheit überlegt hat, nicht? Hat Gott Geduld gehabt mit ihm. Nicht? Das letzte Wort Gottes war ja wieder, und ich sollte mich nicht erbarmen. Punkt. Nicht? So. Also. Wir denken an die drei Zeugen, gewaltige Zeugen, und zwar nicht Engel und nicht Menschen. Drei sind es, die da Zeugnis geben, der Geist, das Wasser und das Blut. So. Eine verschlüsselte Sprache des Heiligen Geistes. In menschlichen Worten. Geistlosen, ja, mit gesundem Menschenverstand. Ja, gesunden Menschenverstand haben wir doch. Ne? Ohne Geist. Ja. Vorerst. Der Geist, das Wasser und das Blut und die drei, das Zeugnis der drei, ist einstimmig. Noch einmal. Drei sind es, die Zeugnis geben. Natürlich für Gott, für Christus, für den Geist. Der Geist, das Wasser und das Blut. Gott, der Schöpfer, ist Geist. Der Herr ist Geist. Der Geist, das Wasser, die ganze Schöpfung ist aus Wasser geschaffen. Wir wissen ja heute, Atom oder Element Nummer 1 ist Wasserstoff. Ein Mittelpunkt im Atom, Atomkern, und ein Elektron, das da herumschwirrt. Wasserstoff. Das ist Baustein Nummer 1. Also aus Wasser und durch Wasser hat Gott alles geschaffen. Der Geist ist Gott, der Schöpfer. Und das Wasser ist seine ganze Schöpfung. Und jetzt kommt das Blut. Was heißt das? Dam heißt Blut im Hebräischen. Dam. Dann heißt Adam was? Der Erste im Blut. Engel haben Engel auch Blut. Haben Geistwesen auch Gebeine? Haben sie auch Fleisch? Muss alles? Nein. Hat der Mensch Fleisch und Blut und Gebein und eine Seele? Die Engelwesen, die himmlischen Wesen des ganzen Weltalles sind Geister, haben keine Seele, haben kein Blut und kein Fleisch und kein Gebein. Ein Geist hat nicht Fleisch und Gebein, sagt Jesus, als er sich den Zwölfen offenbart und dem ungläubigen Thomas. Bitte, ich bin da. Ich bin nicht ein Geist. Ich bin ein Mensch. Ich bin ein Mensch. Und zwar jetzt in Geistleiblichkeit hat er sich ihnen da vorgestellt. Wir haben jetzt unter Blut wieder nur das eine lebendige Wesen, und zwar das Geschöpf, das Gott zeitlich zuletzt geschaffen hat, nämlich lasst uns den Menschen, Einzahl, lasst uns Adam machen. So. Und er allein und die Tiere. Nur die Erdbewohner haben Blut. Nur die Erdbewohner. Ich erinnere an das Zwiegespräch eines Zürcher Astronomen und eines Theologieprofessors hier, der die Frage gestellt hat an den Astronomen, wie sieht es bei Ihnen heute aus, gibt es noch Menschen oder menschenähnliche Wesen im ganzen Weltall?
Bitte Kassette wenden.
Freut zu lesen, wie der Astronom schonend vorgeht und zuerst sagt, also in unserem Planetensystem, in unserem Sonnensystem unmöglich. Vollständig unmöglich. Weiter, Milchstraße auch nicht. Und so führt er ihn ins Weltall und sagt, so viel wir heute Einsicht haben, ist es unmöglich, dass irgendwo anders noch so etwas wie Mensch existieren könnte, mit all den Vorbedingungen. Also, der Geist,
Gott, der Schöpfer, das Wasser, die ganze Schöpfung und der Mensch, das Blut. Aus einem Blute hat Gott alle Menschen gemacht. So lesen wir Paulus, nicht wahr? Alle Menschen, die dem Fall der ersten Menschen eben mit verflochten sind. Und in die ins Gericht gesunken sind. Bleibt Gott bei seinem Wort? Stimmt in der neuen Schöpfung auch aus einem Blut? Macht er jetzt alle Wesen in der neuen Schöpfung? Wie heißt das Blut? Das Blut des Christus. Ist das auch ein Mensch? Er ist der Sohn des Originalmenschen. Er ist des Originalmenschen Sohn, Jesus Christus. Adam war ja nur das Abbild. Der Mensch ist das Abbild Gottes. Dann ist Gott der Originalmensch, der Vater. Und Jesus Christus, sein Sohn, den er gezeugt und geboren hat, ist der Sohn des Menschen. Des Menschen Sohn. Also genau das Gegenteil, was man daraus macht. Er hat ja selber gesagt, er sei des Menschen Sohn. Was wollt ihr einen Sohn Gottes aus ihm machen? Die Kritiker. Genau das Gegenteil. Der Geist Gottes, der Geist, das Wasser und das Blut. Denken wir an das gewaltige Geschehen. Viertel vor. Was? Oh ja. Jener Weg der Reinigung, ich erinnere nur, der Priester soll zwei reine Vögel nehmen, zwei Tauben, und Zedernholz und Karmesin und Isop. Und dann sehen wir zwei Tauben, das ist der Heilige Geist dargestellt, und dann bei soll eine Taube geschlachtet werden und dann ins Blut getaucht. Also wir haben die Taube, den Geist darstellen und die der beiden Tauben, die geschlachtet wird, in einem irdenen Gefäß, das ist der Sohn Gottes. Die eine Taube ist der Heilige Geist wieder. Die kann nicht geschlachtet werden, ist klar. Aber der Sohn des Heiligen Geistes, der durch den Heiligen Geist gezeugt ist, in einem irdenen Gefäß, im Menschengestalt, kann der geschlachtet werden. Ja, deshalb hat Gott ihm diesen Leib bereitet. So. Jetzt haben wir die Taube, den Heiligen Geist vor uns, haben das Blut, lesen wir, der geschlachteten Taube. Und drittens kommt dann der Geist, die Taube, das Blut und das Wasser. Und dann soll der Betreffende, vom Aussatz Gereinigte, sich noch im Wasserbad waschen. Also in solchen, überall in der Schrift, sind diese drei Zeugen da. Der Geist in irgendeiner Form wirksam, der Geist, das Wasserbad des Wortes und das Blut Jesu Christi und des Menschen. Die Fülle der Darstellungen für dieses Wunder des Heiligen Geistes, was Mathematik betrifft, Rechnung, sind es die Zahlen 1 und 7, die den Geist Gottes, den Heiligen Geist repräsentieren. Ein Geist, die Einheit des Geistes, das ist das eine, und dann das im Allerheiligsten. Gott ist einer. Der Geist. Und im Heiligtum haben wir den Geist in der Zahl 7, ne? Die 7 Lichter. Unter den Metallen haben wir was? Gold, der goldene Leuchter. Das Gold, den Geist. Unter den Pflanzen haben wir, habe ich sogar ein ein solches Bäumchen bei mir zu Hause im Gärtchen. Einen Ölbaum, einen Olivenbaum, ein Bäumchen mal. Hat mir ein Bruder aus Deutschland extra gezüchtet und mir dann mitgegeben eines Tages. Jetzt ist schon etwa so groß da. Ja. Also, Zahl 1 und 7. Unter den Metallen das Gold, unter den Pflanzen der Ölbaum, unter den Tieren die Taube. In Bezug auf die Kraft, den Wind, also denke, ja, die Luft. Und dann haben wir als Zahlungsmittel ist der Geist das Pfand. Ne? Pfand gibt man anstelle von etwas, was man dann später einlösen kann wieder. Unter den Kunstwerken der goldene Leuchter und dann in Bezug auf die Wunder der Schöpfung ist das vielleicht dem Geist in unendlichen Beziehungen am wunderbarsten zur Darstellung gegeben. Das Gebiet der Elektrizität, noch feiner der Elektronik. Der Geist. Ein Geist, stimmt. Kann dieser eine Geist mir Kraft geben? Jawohl. Kann der eine Geist mir Freude, Fröhlichkeit vermitteln? Das ist, wie wir gesungen haben, singen und spielen kann. Kann der Heilige Geist mich erleuchten? Genau ein Geist, der alle Instrumente und alle Dinge erst beleben kann. Es braucht nur eines, Kontakt mit ihm zu bekommen. Sein Geist gibt Zeugnis meinem Geist und schon ist was geschehen. Zeugung und Geburt. Schon geschehen. Kontakt. Sein Geist gibt meinem Geist das Zeugnis was? Dass ich Gottes Kind bin. Ist dann die Zeugung geschehen und die Geburt. Na bitte. Wie viel Lärm hat es dabei gegeben? Geht alles ganz still. Und jetzt die Elektronik. Das heißt, ein Geist, der uns alles vermittelt, was wir bedürfen. Alles, alles. Sollte er uns in ihm nicht alles schenken, in dem Geist, der uns gegeben ist? Und jetzt kommt der elektrische Strom. Ist das ein Strom? Oder gibt es das viele Sorten von elektrischem Strom? Ja, also ein Strom. In der Glühbirne gibt es Licht. Im Motor gibt es Kraft. Im Radio gibt es Musik. Am Fernseher gibt es Bild und so was, irgendein Apparat oder der Staubsauger oder was gibt es da alles für unendliche Apparätchen heute. Und das alles funktioniert nur, wenn der Kontakt mit dem Strom da ist. Friede wie ein Strom. Und wunderbar, wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, aus dessen Leibe werden Ströme lebendigen Wassers fließen, er aber sprach von dem Geist, den die empfangen werden. Also Strom, nicht? Wasser, Strom, Geist, elektrischer Strom, Geist. Also, wie reich hat Gott uns versehen, ausgerüstet mit Modellen, gerade für den Heiligen Geist. Hat der Heilige Geist auch einen Beruf? Ist er ein Fürsprecher? Ist er ein Advokat? Für wen setzt er sich ein, der Heilige Geist, wem gegenüber? Als Fürsprecher, als Advokat? Als Rechtsanwalt? Ja. Gott hat seinen Sohn einer verlorenen Menschheit aufgrund von Golgatha und Auferstehung und Erhöhung seinen Sohn mittels des Heiligen Geistes als Rechtsanwalt zugunsten auf der Seite einer verlorenen Menschheit Gott gegenüber geschenkt. Ein Abgeordneter zwischen Gott, dem einen, und den Menschen, den vielen. Wir haben ja gelernt, ein Abgeordneter ist erst wann ein Abgeordneter, wenn er die Interessen einer Vielheit vertritt. Also ich kann zum Beispiel nicht sagen, ich bin heute Abend der Abgeordnete meiner lieben Frau. Ne? Dann würde jeder denken, ja, also der Arthur, der weiß nicht nur, was ein Abgeordneter ist, dass da ein Repräsentantenhaus da ist, ein Abgeordnetenhaus. Die Franzosen sagen das Parlament und die Engländer auch. Ja. Das sind die Abgeordneten und jeder Abgeordnete vertritt die Interessen einer Vielheit seiner Partei. Ne? Dann ist er ein Abgeordneter. Und Paulus sagt das ganz deutlich. Ein Abgeordneter ist nur nicht von einem gesandt als Abgeordneter, sondern von vielen. So. Also jetzt, Gott hat seinen Sohn, Christus Jesus heißt es, als Abgeordneten gesetzt zwischen sich und den Menschen. Also, auf welcher Seite ist hier die Vielheit? Bei den Menschen. Also, Jesus Christus im Heiligen Geiste vertritt vor Gott zuerst jetzt uns, was wir gelesen haben. Nicht? Der aber, er selbst, der Geist, der die Herzen erforscht, nicht, weiß, was der Sinn unseres Geistes ist. So. Und verwendet sich Heiligen Gott gemäß. So. Nimmt sich unsere Schwachheit an. Also ist er ganz auf unserer Seite. Ne? Auf unserer Seite wem gegenüber? Bitte. Wo vertritt er uns? Wem gegenüber? Gegenüber dem Vater. Ist dann alles in Ordnung, was vor dem Vater von mir aus, von uns aus ankommt? Wunderbar. Ganz wunderbar. Wir können auch sagen, die Symbole sind diese. Fürsprecher, Advokat. Ist der Heilige Geist auch ein Forscher? Wie viele Dinge erforscht er? Alle Dinge, auch die Tiefen der Gottheit. Und dieser Geist ist uns gegeben, der alle Dinge erforscht, auch die Tiefen der Gottheit. Ist er auch ein Tröster? Kann er das gut? Eben, aufs Wunderbarste. Dann gibt es noch Flüssigkeiten. Das vom Wasser haben wir schon gehört und vom Öl auch. Jetzt sage ich etwas ganz Gefährliches. Ist aber ganz selbstverständlich. Lehrt euch nicht schon die Natur also, nämlich Wasser und Öl, Flüssigkeiten, sie werden ausgegossen. Und beide ruhen erst wann? Naja, wenn sie den tiefstmöglichsten Punkt erreicht haben. Stimmt's oder habe ich recht? Wasser und Öl, jetzt Achtung, jetzt kommt das Gefährliche. Genau, was wir Frommen ablehnen und als negativ bezeichnen, gehen beide den Weg des geringsten Widerstandes. Jetzt könnt ihr denken Experimente machen, wie ihr wollt. Nichts zu machen. Lässt sich ein Strom gefallen, dass eine Staumauer aufgebaut wird. Nehmen wir mal den Aswan-Staudamm. Lässt sich der gefallen? Wird's gestaut? Lässt es sich stauen? Lässt sich das Wasser hinleiten, wo man will? Bitte. Und das Öl? Was haben wir gelernt? Goldene Leuchter sind ja alles Röhren, nicht? Der Priester gießt an einer Stelle Öl ein, das fließt zuerst an den tiefsten Punkt. Und dann kommunizieren in den Röhren, immer im Gleichgewicht steigt es, bis alle 7 Schalen gleichzeitig vollgefüllt sind. Dann kommen die Dochte rein. Dann wird das Licht angezündet. Und hier, ja, wenn unser einer beurteilt wird, ja, der geht den Weg des geringsten Widerstandes, nicht? Dann ist das ein fauler Gesell bei uns, nicht? Ja, und dann ist nicht der faule Gesell, der verurteilt wird vor Gott, der Dumme, sondern der, der es besser wusste, ist dann der Dumme. Ja.
Bitte. Ja, das schlägt uns allerhand aus den Händen.
Heißt praktisch für uns noch, dass der Heilige Geist, der unsere Herzen erforscht, wie tief hinuntergleitet,
wenn wir es ihm erlauben, bis an die Stelle des tiefsten letzten Sünden, der Sündentiefe. Ist das etwas? Vorher ruht er nicht, der Heilige Geist. Warum denn? Die Wurzelgebiete und die Quellgebiete, die tiefsten, verborgensten Dinge, wenn die in Ordnung sind, wird es dann Licht? Wird es dann Licht?
Dann leitet er uns ja nicht nur in alle Wahrheit, sondern jetzt kommt das heute Wichtige, die wichtige Funktion des Heiligen Geistes. Er wird euch die kommenden verkündigen. Griechisch, die kommenden, einfach in der Mehrzahl. Ob es Ereignisse sind, ob es Personen sind, ob es Sachen sind, ob es irgendetwas ist. Der Heilige Geist wird uns alles verkündigen, was noch kommt. Gewaltige Dinge wissen wir schon, was noch kommt. Die Gerichte, aber dass noch neue Himmel und neue Erde kommen, wissen wir das auch. Und dass eine Hochzeit stattfindet, zwischen Braut und Bräutigam und kommende Dinge. Und dass einmal alle Tränen getrocknet werden und alles mal in Gott ruhen wird. Das wissen wir, aber die nächstkommenden Ereignisse und Dinge verkündigt er uns auch. Wir dürfen darum bitten, weil die Zeit da ist. Jetzt gucke ich nochmal an die Uhr und jetzt ist es, habe gerade gesagt, weil die Zeit da ist, nicht? Jetzt zum Schließen, und da dürfen wir uns erinnern noch einmal, die ganze göttliche Chronologie, das heißt der Zeitplan Gottes, der Zeitalter und der Siebnerzeiten, siebter Tag, siebenmal sieben Tage, siebter Monat, siebtes Jahr, siebenmal sieben Jahre, Halbjahr, sieben Jahrtausende und so weiter. Alles in Siebner-Rhythmen. Ganz wunderbar. Und deshalb wissen wir auch, dass ums Jahr 2000 die große Wende gekommen ist, Abschluss dieses bösen Zeitalters und Einsetzung, Übergang zu den vorerst gewaltigen Dingen des tausendjährigen Reiches. Wir schließen mit einigen Worten in Psalm 45. Psalm 45. Vers 1. Ja, da heißt es, dem Vorsänger nach Schoschanim. Was heißt das auf Deutsch? Ja. Lilienweise. Lilienweise. Von den Söhnen Koras, ein Maskil, ein Lied der Lieblichkeiten. Es wallt mein Herz von gutem Worte. Ich sage meine Gedichte dem Könige. Wer von uns Brüdern hat das aufs Beste verstanden? Adolf Heller, meine Gedichte dem Könige. Wiedersehen, gesegnete die Pfingste. Meine Zunge sei der Griffel eines fertigen Schreibers. Und jetzt er, du bist schöner als die Menschen, Söhne. Holdseligkeit ist ausgegossen über deine Lippen. Darum hat Gott dich gesegnet ewiglich. Und jetzt nur noch das Wunderbare, Vers 7 und 8. Gerechtigkeit hast du geliebt und Gesetzlosigkeit gehasst. Darum hat Gott, dein Gott, dich gesalbt mit Freudenöl, mehr als deine Genossen. Also das ist gesalbt mit Freudenöl. Also, freut euch in dem Herrn, gelegentlich, wenn es euch gerade drum ist, nicht? Und sonst ja nicht. Also, wir haben verstanden. Gesalbt mit Freudenöl über alle deine Genossen, Myrrhen und Aloe, Kassia sind alle deine Kleider, aus Palästen von Elfenbein erfreut dich Saitenspiel. Was heißt das? Elfenbein. Ja. Das heißt, Elfenbein sind ja nichts anderes als Elefantenzähne, da, Hauer. Ne? Und da Paläste von Elefantenzähnen. Ja, das heißt auf Deutsch, Paläste aus Elfenbein, Paläste von den Stoßkräften der Starken. Und was versteht die Schrift unter den Starken? Ja? Das sind die unbarmherzigen Engel, die da kämpfen mit. Ja. Das sind die Starken. Und zwar, um Krieg zu führen. Das sind die Hörner oder die Zähne oder die Stoß. Das sind die zustoßenden Kräfte der Starken. Nicht? Elefanten, der Starke, Gewaltige. Also alle diese zur Zerstörung und zum Krieg verwendeten Dinge, nicht, verwandelt der Herr in herrliche Paläste als Material zum Bauen seiner Herrlichkeiten. Wunderbar. Ja. Aber es muss auch sterben, die Zähne müssen gezogen werden und dann zermalmt werden und so weiter und so weiter. Also, wir danken und schließen. Ja. Rudi, tust du noch Dank mit dir?
Weiteres Band leer.